SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
Schönen guten Morgen. Am Wochenende nach Forbach zum Cora fahren und Frisches an der Fischtheke kaufen. Dabei natürlich auch einen guten Wein, Cremant und allerhand andere französische Spezereien mit nach Hause nehmen. Und heute am Sonntag zum Frühstück gibt's natürlich original französische Baguettes und Croissants. Das ist einer der Vorzüge der Nähe des Saarlandes zu Frankreich, dass wir kulinarisch schon immer ein bisschen weiterentwickelt waren als der Rest der Republik. Aber wie wurde die französische Küche zu dem, was sie heute ist, immerhin sogar seit 2010 von der UNESCO anerkanntes Weltkulturerbe? Was sagt die Kulinarik über die französische Gesellschaft aus und was können wir uns vielleicht abgucken? Darüber hat Peter Peter ein amüsantes wie instruktives Buch geschrieben, Titel Vive la Cuisine, Kulturgeschichte der französischen Küche. Herzlich willkommen hier in Saarbrücken, Peter Peter, hallo.
Ja, guten Morgen.
Peter Peter ist Mitglied des Kulinaristikforums und der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Er hat Restaurantkritiken für die FAZ geschrieben und er unterrichtet am Gastrosophiezentrum der Uni Salzburg und als Gastdozent in Frankreich und Italien. Ihre Fragen an ihn gerne unter 0681 65 100, auch per WhatsApp 0681 65 100 oder Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Herr Peter, schönes Zitat von Heinrich Heine, das habe ich aus Ihrem Buch. Man lebt wie Gott in Frankreich, man speist von Morgen bis Abend. Die gebratenen Gänse fliegen herum mit Soßenschüsselchen im Schnabel und fühlen sich geschmeichelt, wenn man sie verzehrt. Butterglänzende Torten wachsen wild wie Sonnenblumen, überall Bäche mit Bouillon und Champagner. Und man speist und wischt sich den Mund und speist wieder, ohne sich den Magen zu verderben. Heinrich Heine. Herr Peter, wenn Sie heute nach Frankreich gucken und wenn Heine heute nach Frankreich käme und die Esskultur sich anschaute, würde er dann Ähnliches schreiben oder ist nicht auch in Frankreich eine gewisse Verarmung eingetreten?
Naja, es wäre natürlich ein bisschen idyllisch zu glauben, dass alle Franzosen nach wie vor so gut oder so reichlich essen würden, wie man das so in den Klischees kennt. Es käme darauf an, mit welcher Perspektive Heine nach Frankreich reisen würde. Wenn er ein bisschen schauen würde auf kleine, inhabergeführte Lokale, wo eine kleine Mittagsspeisekarte nur da ist, wo der Vorname des Besitzers genannt ist, das, was man so schön als Bistronomie oder günstiges Bistro bezeichnet, dann könnte er immer noch wunderbar essen. Und wenn er über die Märkte gehen würde, würde er, glaube ich, immer noch als Deutscher, Heiner war ja ein Deutscher, staunen, was für wunderbare Märkte es gibt, wie Fische, wie Austern, wie aber auch Fleisch und Gemüse ausgelegt ist, die Farbenpracht der Gemüse, all diese Dinge würde er nach wie vor bestaunen und da auch durchaus kulinarisch glücklich werden. Man kann allerdings auch sagen, wenn man mit Franzosen redet, dass die meisten Franzosen eigentlich etwas jammern. Die Küche ist nicht mehr so gut, wie sie vor 20, 30 Jahren gewesen ist. Wir haben da natürlich auch einen Industrialisierungsprozess. Wir haben einen Prozess der Lebensmittelindustrie, den ja schon Louis de Funès in seinem Klassiker Brust oder Keule beklagt hat. Wir haben Lokale, wo man das Gefühl hat, dass eigentlich nur noch deutsches Bier getrunken wird und überteuertes deutsches Bier getrunken wird und dazu Hamburger gegessen werden. Also es ist durchaus eine Gesellschaft im Umbruch, aber wer will, findet die guten Sachen.
Die Franzosen können ja gut und gerne auch mal 40 Euro zum Beispiel für ein Omelette ausgeben, das schreiben sie auch in ihrem Buch. Woher kommt das, dass so viel Gewese um die französische Küche gemacht wird? Wie ist das kulturell?
Es ist schön, dass Sie die Frage stellen, weil das war eigentlich auch eines meiner Kernanliegen, als ich das Buch geschrieben habe. Ich bin ein bisschen der Meinung, dass das wirklich die Küche in Frankreich staatstragend ist. Sie hält die Gesellschaft zusammen. Frankreich ist doch ein Land großer Unterschied, wenn wir das anschauen, von der Nordsee zum Atlantik, Spanien bis zum Italienischen hin. Das ist ein bisschen der Kitt, vor allen Dingen auch seit dem 20. Jahrhundert, als der Michelin-Führer rausgekommen ist, dass die verwöhnten Pariser entdeckt haben, du kannst ja überall toll im Land essen. Das heißt, es ist auch eine Sache, die das Zentrum Paris mit den Regionen verknüpft. Es ist auch ein bisschen klassenübergreifend, ja. Also das einfache Arbeiterbistro gibt es genauso wie das Luxusrestaurant. Das heißt, die Gesellschaft Frankreichs, wenn sie und gerade in diesen Zeiten einen gemeinsamen Nenner findet, dann ist es, das Essen ist
das
wichtig.
Das heißt, das Schlemmen, wenn ich Sie richtig verstehe, das ist nicht unbedingt was Elitäres, das ist auch was Demokratisches.
Es hat durchaus einen demokratischen Zug, genau. Also wenn Sie so anfangen, das Restaurant ist ja im Grunde eine Demokratisierung schon mal der Adelsküche. Die Franzosen haben das Restaurant erfunden. Sie haben die Speisekarte erfunden, dass der einzelne Preis draufsteht. Sie haben erfunden, dass du im Restaurant einen einzelnen Teller bekommst und nicht mehr gemeinsam mit dem Holzlöffel aus der Schüssel isst. Alles Sachen, die für uns heute selbstverständlich sind. Aber das bedeutet, du kannst, okay, du brauchst Geld, oder musst in dem Moment bereit sein, Geld auszugeben, aber du kannst im Grunde alles essen, auch das feine Essen. Das Restaurant ist eine demokratisch verknüpfende Sache und vor allen Dingen merkt man das auch in der Schulerziehung. Also französische Kinder haben eben auch eine Semaine du goût, also eine Woche des guten Geschmacks.
Was machen die in der Woche dann? Gehen die dann da essen oder was kochen die? Oder?
Naja, also in französischen Schulmensen und so weiter gibt es natürlich immer ein dreigängiges Menü und nicht nur eine Sache. Und was halt auch sehr wichtig ist, für Frankreich, dass die Franzosen sehr früh, bereits im 18. Jahrhundert durch die Aufklärung, das Essen eigentlich mit einem philosophischen und intellektuellen Subtext versehen haben. Das heißt, in Deutschland hatten wir eigentlich lange die Zeit, also ein feiner, gebildeter Mann kann sich nicht mit Essen beschäftigen, der hat höhere Ideen. Aber in Frankreich ist es sozusagen für die intellektuelle Elite durchaus ein großes Gesellschaftsthema, sich in der Etikette und im Geschmack des Essens auszukennen. Zugleich aber eben auch die Verknüpfung mit den Bauern. Ja, also es ist ja toll, welchen Rang und welchen Ruf Lebensmittelproduzenten in Frankreich genießen.
Jetzt haben wir vorhin gesagt, Schlemmen, das hat auch was Demokratisierendes.
Schlemmen würde ich gar nicht so gerne sagen. Die Franzosen schlemmen
gutes
eigentlich
Essen,
nicht.
Gutes Essen.
Die Franzosen schlemmen nicht. Also es gibt ja diesen Bestseller von Why French Women Don't Get Fat, warum Französinnen nicht dick werden. Und da steht also auf der Homepage, Französinnen machen niemals eine Diät. Aber was sie machen, sie nehmen niemals von einer Speise nach, so gut sie sein mag. Schlemmen heißt ja irgendwie aus deutscher Sicht genießen, okay, aber zu viel essen.
Dann sagen wir,
der Franzose genießt, aber mit Disziplin, damit er am nächsten Tag wieder genießen kann.
Dann sagen
wir sprechen
wir
vom Ideal.
Die Beschäftigung mit gutem Essen.
Ja, guter. Gut.
Man liest auf der anderen Seite ja, dass Frankreich auch zu teuer für manche Franzosen geworden ist. Also, dass normal verdienende Franzosen es immer schwerer haben, das traditionelle Schema der Mahlzeiten überhaupt noch zu pflegen.
Das ist völlig richtig. Wenn ich ältere Reisebeschreibungen lese, dann ist natürlich auch im einfachen Gasthaus ein fünfgängiges Menü üblich. Mittlerweile gibt es sehr häufig diese Formel, dass man nur noch Plat du jour und Dessert oder auch nur noch bloß den Plat du jour kriegt. Trotzdem hat die französische Gastronomie relativ flexibel darauf reagiert. Wer abends unterwegs ist, da sind Touristen oft, der zahlt sehr viel. Aber mittags hat eigentlich fast jedes Lokal eine recht erschwingliche Formel. Du musst allerdings dann dieses Gericht essen. Alle anderen Gerichte sind teuer. Und wenn man ein bisschen rumfährt, man findet die Fernfahrerkneipen, wo man gut isst. Und gut, was kosten solche Menüs von, würde man sagen, 15 Euro, sowas. Gibt es auch noch billiger teilweise, 15 bis 25 Euro. Aber dafür kriegt man dann schon richtig gute Küche.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Peter ist unser Gast, Kulinarik-Experte. Sein Buch heißt Vive la Cuisine. Wir haben schon ganz viele Anrufer und Fragen. Wir hören eine erste.
Ist die französische Küche auch schon auf Massentierhaltung und Pestizide angewiesen?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das wird auch durchaus thematisiert. Es gibt ja auch immer diesen Salon de l'Agriculture. Ich würde schon sagen, zu einem gewissen Teil, wobei wir in Frankreich ja auch diese Vorschrift haben, dass in den Restaurants die Herkunftsländer angegeben werden müssen. Also das heißt, sehr, sehr häufig in den billigeren Restaurants steht halt Communauté Européenne. Und das heißt eigentlich meistens Massentierhaltung. Es gibt mit Sicherheit beides, ich bin mir da ganz sicher. Aber der Anteil von ökologisch erzeugten Lebensmitteln ist mit Sicherheit höher. Und zwar jetzt nicht wie bei uns in Deutschland, jetzt primär aus moralisch-ethischen Gesichtspunkten, sondern weil die Franzosen der festen Überzeugung sind, dass ein Bigorre-Schwein, das halt in den französischen Pyrenäen grast oder ein Salzwiesenlamm oder auch Sandmöhren oder so etwas, dass die einfach besser schmecken als andere Produkte.
Hier in Deutschland gibt es ja die bekannten Gegenbewegungen zur industriellen Kochkultur, also den Biotrend, Sie haben eben das Moralische angesprochen, oder den Vegetarismus, den Veganismus. Gibt es diese Trends bei den Franzosen eigentlich auch in dieser Stärke?
Ich würde nicht sagen in dieser Stärke, aber natürlich vor allen Dingen Paris ist eine total moderne Stadt. Das ist vegan auch super schick. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass da ein großer Internationalismus der Küche ist. Die Franzosen haben durchaus eine große Gemüsekultur. Wenn man schaut, es geht ja schon auf Ludwig den 14. zurück, den Potager du Roi, also diesen königlichen Garten in Versailles. Allerdings... Ja gut, mir fällt zum Beispiel ein absoluter Spitzenkoch in Paris, Alain Passard, ich glaube eigentlich der einzige vegetarische Drei-Sterne-Koch der Welt, ja, immer ausgebucht, der hat eben seine eigenen Gemüsegärten und so weiter. Also die Trends sind da, Aber Frankreich ist natürlich ein Land, das jetzt nicht so super offen für Trends ist, weil es einfach das Gefühl hat, man sozusagen die gesamte Kochkultur beherrscht. Die Trends kommen ja meistens von außen. Und das ist immer so eine Frage, lässt man sich von den Newcomern die Trends vorschreiben? Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Fooding. Die geht ganz stark darauf aus, wie eben sozusagen vom Ausland jetzt die französische Küche reformiert wird. Also behutsam, ja. Die Gemüsebeilagen werden immer sorgfältiger. Bio, nein, beim Spitzenwein, ja, wenn man Spitzenweine nimmt. Kein Spitzenweingut wirbt mit Bio, das ist selbstverständlich, tut man nicht. Also das ist sozusagen, Bio ist eine Marketingschiene für die gerade mal anfangen müssen, sozusagen sich darzustellen. Ja?
Wein ist das Stichwort. Nächste Hörerfrage.
Wenn man das wunderschöne Titelbild Ihres Buches betrachtet, bekommt man Sehnsucht nach gutem Essen und dem Gläschen Wein. Allgegenwärtig der Rouge und natürlich auch Wasser auf den Tischen. Trinken Franzosen zu viel Rotwein? Und stimmt es, dass auch Kinder und Jugendliche der Schluck Wein früh zur Gewohnheit wird?
Also ich habe gerade vor 2 Tagen meine Pariser Freunde in München gehabt, in meiner Heimatstadt. Und wir haben uns genau über dieses Thema unterhalten. Und sie haben halt gesagt, ja, es ging um so Pauschalurlaub, ja, wo man so viel trinken darf, wie man will. Und sie meinten halt, Franzosen trinken regelmäßig. Sie trinken eigentlich zu jedem Essen ein Glas Wein, aber sie übertreiben nicht. Also sie trinken selten zwischen den Mahlzeiten. Nach dem Kaffee wird auch kein Wein mehr aufgemacht, wie das bei uns in Deutschland häufig üblich ist. Das heißt, Franzosen trinken, aber sie trinken mit einer gewissen Disziplin. Und auch diese ganzen Diätvorschriften sagen, also am besten trinkst du zu jedem Mahlzeit ein Glas Wein, nicht mehr und nicht weniger. Es gibt natürlich eine Tradition des ganz starken Weintrinkens, der Gros Rouge Quetache, also der grobe Rotwein, der auch Flecken auf der Tischdecke hinterlässt. Das ist eine traditionelle Sache. Und Frankreich hat ganz stark in den 1930ern bis in die 1960ern staatlicherseits den Wein beworben. Also da gibt es große ärztliche Untersuchungen. Wein tut gut, Wein ist gut für die Gesundheit. Mittlerweile hat der Weinkonsum aber doch relativ stark abgenommen in Frankreich, also sehr häufig eben doch das 0,1 Liter Gläschen. Diese Idee vom rotnasigen Franzosen, der also mit Baguette und Käse und seiner Flasche Rotwein unterwegs ist, das gibt es noch, aber es ist deutlich am Schwinden. Also es gibt, wer trinkt mehr Wein? Vor allem die Einwohner von Andorra und die Leute im Vatikan bei den Untersuchungen. Und ich glaube, der Weinkonsum hat sich in den letzten 100 Jahren auf die Hälfte reduziert. Ja.
Eine nächste Frage.
Inwieweit arrangiert sich die französische Küche mit den Speiseregeln des Islam?
Das ist spannend. Da gibt es natürlich auch eine große Diskussion. Einer meiner Studenten schreibt gerade eine Masterarbeit über die koloniale Küche. Also eine Sache ist die, dass in Frankreich sozusagen diese nordafrikanische Küche natürlich über 2 Wege vermittelt worden ist. Das eine sind die Pieds Noirs, also die Algerien-Franzosen, die ausgewandert sind. Das andere sind die echten Maghrebiner sozusagen, die in Frankreich da sind. Es ist so, dass in Frankreich es natürlich eine Menge von Lokalen gibt, die von Marokkanern geführt werden, von Algerien, für Tunesiern. Und das heißt, im Grunde findet jeder auch seine Möglichkeiten. Was ich sehr schön finde, ist die Öffnung auch. Also eines meiner Lieblingslokale ist die große Moschee in Paris, die einen herrlichen nordafrikanischen Kachelinnenhof hat, wo man also in einer wunderschönen Atmosphäre Tee trinken kann, essen kann. Ansonsten gibt es tatsächlich eine große Auseinandersetzung, also islamische Schlachtung, Halal und so weiter. Da sind auch politische Scheidelinien, ja, zwischen Front National und anderen politischen Gruppen da, inwieweit man darauf eingehen kann oder soll oder darf. Denn Frankreich ist ja eine laizistische Republik, ja.
Inwieweit konnte denn in Frankreich überhaupt so eine starke Nationalküche, Nationalkochkultur entstehen? Weil auf der anderen Seite muss man ja sagen, es gibt ganz starke regionale Kochkulturen. Und man könnte fast sagen, dieses Regionale ist ja eine kleine Auflehnung gegen den Zentralismus. Aber im Falle der nationalen Kochkultur hat gerade das Regionale die nationale Kochkultur befördert, schreiben Sie.
Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Also ich habe immer das Gefühl, je teurer die Lokale sind, desto nationaler kochen sie. Das hängt aber auch damit zusammen, dass Frankreich schon lange einen nationalen Delikatessenhandel hat. Also dieses ganze Regionaldiskurs, den wir jetzt haben, der ist spätestens in den 1920er Jahren eigentlich schon abgeschlossen. Du hast kein Problem, in einem französischen Markt eben jederzeit frischen Fisch vom Atlantik zu kriegen. Man muss nur rüberfahren über die Grenze, sofort die Austernfrühstücke und diese Sachen. Irgendwelches Lamm aus den Pyrenäen und bestimmte Gerichte aus ganz Frankreich sozusagen. Das heißt, ein Spitzenkoch sagt sich, warum soll ich jetzt nur regional kochen, wenn ich eigentlich die besten Produkte aus überall daher habe. Ja, es ist nicht so wie in Deutschland, wo, sagen wir mal, jetzt Schwarzwälder Schinken nicht mehr wirklich einen guten Ruf hat, sondern es gibt die Sachen überall in bester Qualität. Also das ist die Produktversorgung. Das zweite ist aber auch die politische Dimension. Da müssen wir weit in die Geschichte zurückgehen, aber es ist nicht unspannend. Ludwig XIV., ja, der Sonnenkönig, der absolute Sonnenkönig, wurde ja in seiner Jugend von rebellierenden Adligen gefangen gehalten und hat daraufhin eine totale Aversion gegen alles Regionale entwickelt. Denn diese Adligen, die saßen natürlich auf ihren Gütern und auf ihren Burgen und waren eben nicht, konnten das zentrale Königtum gefährden. Das heißt, Ludwig XIV., der hat gesagt, schaffen wir ab, der ganze Adel muss nach Versailles und alles Regionale ist eigentlich uns verhasst, wir wollen das nicht. Wir wollen den Idealfranzosen, der so spricht, dass man nicht weiß, wo er herkommt, der solche Manieren hat, dass man nicht weiß, wo er herkommt und der so ist, dass man nicht weiß, wo er herkommt. Und dieses Diktat von oben hat natürlich zu einer gewissen Eleganz geführt. Es hat die französische Küche weltweit berühmt gemacht, denn so eine Luxusküche gab es in ganz Europa nicht. Aber es hat natürlich auch dazu geführt, dass man lange Zeit versucht hat, das Regionale klein zu halten. Ganz ehrlich, die Regionalküche in Frankreich taucht im Wesentlichen im 20. Jahrhundert auf. Wird es wieder geschätzt und es hat mit dem Auto zu tun. Ja? Das ist der berühmte Guide Michelin, ein Bohemien und Romanschreiber namens Kurnonsky, so hat er sich genannt, fährt in den 1920er Jahren mit einem der ersten Automobile durch Frankreich und fängt an zu schwärmen, was es für eine wunderbare Regionalküche gibt. Viel echter, viel authentischer als das, was die in Paris machen. Und so haben wir heute tatsächlich diesen Gegensatz. Die Spitzenköche haben im Grunde fast immer einen Kanon ziemlich ähnlicher Produkte aus ganz Frankreich. Und dann gibt es eben die starken Regionalküchen. Wobei sie nicht überall gleich stark sind. Also ich war jetzt in Savoyen mal Skilaufen, also da südlich von Chamonix. Das ist wirklich eine ganz stark alpin, italienisch geprägte Küche. Ähnlich ist es an der Grenze zu Spanien unten bei Biarritz und so. Aber in weiten Teilen muss man schon sehr suchen, dass außer ein paar touristischen Gerichten man das Regionale entdeckt.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir haben ganz viele Hörerfragen an Peter. Peter, wir hören eine weitere.
Wie sieht es aus mit der weiteren Entwicklung? Man hört überall, das lange Mittagsmahl fällt aus, das Fastfood gewinnt und die Küchenkultur und generell Esskultur in Frankreich ist im Abnehmen begriffen. Ist die Gefahr wirklich groß, so wie unser Insektensterben, auch ein französisches Küchensterben?
Schöne Frage. Also ja, in gewisser Weise ja. Dieser gesellschaftsverbindende Kitt, dass alle ordentlich essen sozusagen, dass alle mehrere Gänge essen, der wird zwar nach wie vor angestrebt, also die französischen Gewerkschaften streiken halt für lange Mittagspausen und nicht kurze, damit sie schnell abends beim Fernsehen sind. Ich glaube, 45 Minuten sind garantiert. Ich glaube, in Deutschland ist das weniger, wobei ich mich da nicht ganz genau mit den Regeln auskenne. Aber es nimmt natürlich ab. Auch in Frankreich ist Resto Rapid, also das Fastfood, eine durchaus immer stärker, eine Erscheinung, die immer stärker da ist. Man muss natürlich sagen, Frankreich hat immer schon so ein bisschen Fastfood gehabt. Also der Name Bistro kommt ja vom Russischen schnell, schnell, Bistro, Bistro. Der Traiteur, der in Frankreich ja im Gegensatz zum deutschen Feinkosthändler eben auch jede Menge warme oder gekochte Speisen anbietet, hat immer schon die Möglichkeit geboten, relativ schnell zu essen. Aber es ist richtig, Es entwickelt sich, glaube ich, ein bisschen wie bei uns in Deutschland auch. Während früher gutes Essen oder solides Essen häufig auch in einfachen oder bäuerlichen Kreisen, die selber kochen konnten, zu Hause war und eher die gebildeten Kreise oft schlecht gegessen haben, wenn sie nicht gute Köchinnen zu Hause hatten, wird es mittlerweile, das muss ich auch für Frankreich sagen, teilweise eben ein Oberschichtenphänomen, gut zu essen. Muss man aber wirklich jede einzelne Region anschauen, also gerade so im bäuerlichen Bereich, wenn man dann so Gascogne oder auch Burgund herumfährt. Also aus deutscher Sicht kann man nur sagen, das ist Jammern auf hohem Niveau.
Sie haben vorhin das Mittagessen angesprochen. Was ich ganz interessant in dem Buch fand, war, dass ja die Erfindung des Mittagessens eine Erfindung der französischen Revolution ist, schreiben Sie, weil eben die Parlamentarier eine Mittagspause gemacht haben.
Ja, also vor allem die sprachliche Erfindung des Mittagsessens. Also das, wir sprechen natürlich jetzt hier von einer gewissen begüterten Schicht. Die ist, wie das früher üblich war, sehr, sehr spät aufgestanden und hat eigentlich dann ihr Diner sozusagen oder ihr erstes richtiges Essen. Also die haben so ein Déjeuner gemacht, ein fastenbrechendes Frühstück, das war aber fast schon um die Mittagszeit herum und haben eigentlich ihre Hauptmahlzeit um 16 Uhr gemacht. Als dann die Revolution kam, hat das Parlament dann eben relativ früh sein Mittagessen, seine Sitzungsperiode begonnen. Das heißt, die Abgeordneten konnten um 16 Uhr, da war keine Zeit, was zu essen, das heißt, die brauchten früher was. Und dadurch haben sich eben dann Restaurants entwickelt, die für die Abgeordneten sozusagen zur heutigen Esszeit zwischen 12 Uhr und 14 Uhr schon etwas serviert haben. Deswegen auch der Begriff Déjeuner, der ja eigentlich ursprünglich fürs Frühstück stand. Und das jetzige Frühstück ist eben dann zum Petit Déjeuner, zum kleinen Frühstück geworden. Ich finde es übrigens spannend, dass die französische Schweiz und auch Belgien, also das Ganze nicht mitgemacht haben. Ja, da ist also... Das ist immer noch die alte Sprachregelung. Also das Abendessen heißt Souper, das Mittagessen heißt Diner, während es in Frankreich eben nach hinten verschoben worden ist. Es ist schon erstaunlich, wie viele Sachen, die wir heute für selbstverständlich halten, eben durch die französische Küche uns beeinflusst hat. Wie übrigens sprachlich auch. Ne? Was wären wir ohne Soße und Tranchieren und all diese vielen Fachwörter.
Und es ist damals ja auch so gewesen, dass viele Kochkünstler, die vorher am Hofe waren, dann ja nach neuen Betätigungsfeldern gesucht haben und dadurch ja auch diese Restaurantkultur dann belebt haben.
Das ist auch eine spannende Sache. Also wir in Deutschland stehen ja, glaube ich, alle so ein bisschen in der Kollektiverinnerung der DDR oder vielleicht auch noch der Sowjetunion, wo sozusagen die Revolution normalerweise zu einer gravierenden Kochverschlechterung geführt hat. In Frankreich lief das eigentlich genau umgekehrt. Die ganzen Herrschaftsköche wurden stellenlos und haben eben dann nach einer kurzen Zeit Restaurants aufgemacht, die im Grunde ja auch von ihrem ganzen Stil schon etwas Aristokratisches an sich hatten. Ja? Wenn man schaut, das klassische Pariser Restaurant ist verspiegelt, Spiegelsaale in Versailles. Der Ober ist die Fortsetzung des klassischen Lakaien oder Dieners, wie man einem die Speisekarte reicht, all diese Dinge. Das war ja was völlig Neues. Vorher saßen die Leute an großen Holztischen und es wurde eben gemeinsam eine Schüssel auf den Tisch gestellt. Das heißt, so eine gewisse Vornehmheit oder sagen wir mal ein gewisses Zeremoniell ist typisch für die französische Küche geblieben. Übrigens, wenn man das mit Deutschland vergleicht, wir haben dieses Zeremoniell relativ lange abgelehnt. Ja, also wir haben ja eher diese Tradition der ursprünglichen Gemütlichkeit, berühmtes Beispiel Hofbräuhaus in München oder so etwas. Aber wenn man jetzt schaut, was so in den letzten 20 Jahren so bei uns an kleineren Restaurants entsteht, die übernehmen ja alle dieses französische Zeremoniell. Also auch weiße Servietten, Kerzenleuchter, alle diese simplen Dinge. Oder dass es einen Sommelier gibt, der einen beim Wein berät, dass man vielleicht vorher ein Aperitif trinkt, dass man nachher ein Digestif trinkt. Der Aufbau des Menüs ist eigentlich die bleibende Kulturleistung der französischen Küche. Die Rezepte wandeln sich, aber dass man die Struktur des Menüs hat. Also ein guter Freund von mir, Professor Otto Meyer, den man vielleicht auch vom Fernsehen erkennt, sagt immer so, wir Deutschen haben die Symphonie und die Sonatensatzform erfunden, das ist bleibend, und die Franzosen haben die Struktur des Essens erfunden. Also Methode, ja, also auch eine intellektuelle Durchdringung auch einer eigentlich total sinnlichen Angelegenheit, ja.
SR2 Kulturradio, 9.28 Uhr, Sie hören Fragen an den Autor. Heute ist unser Gast Peter Peter. Das Buch heißt Vive la Cuisine, Kulturgeschichte der französischen Küche. Wir hören eine nächste Frage.
Welche Rolle spielen Einwanderer und wie weit haben fremde Völker die französische Küche beeinflusst?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Historisch muss man natürlich sagen, ist Frankreich ja ein Land, das sich immer mehr erweitert hat und das an seinen Grenzregionen große Überschneidungen mit anderen Küchen hat. Wenn man zum Beispiel anfängt oben an der französischen Nordsee, wo es ja auch Gebiete gibt, wo teilweise noch immer Flämisch gesprochen wird in Frankreich, da haben wir also durchaus Überschneidungen mit der belgischen und holländischen Küche, ich sage es mal ganz simpel, dass da überall Frittenbuden, mobile Frittenbuden auf jedem Jahrmarkt herumstehen. Dann natürlich an der weiteren Ostgrenze eben die Beziehung zum Saarland, zu Westdeutschland sozusagen. Da gibt es ein ganz berühmtes Gericht, das würde ich sagen fast das Vorzeigegericht des französischen Fastfoods geworden ist. Das ist Quiche. Quiche, die, also diese...
Kennen wir hier im Saarland natürlich.
Auch, ja, kennt man, ne?
Ja, Quiche, ich mache eine Quiche heute Abend.
Woher kommt das Wort?
Sagen Sie es mir.
Das ist deutsch.
Ein Küchlein.
Sowas. Tatsächlich. Das ist ein deutsches Wort, Quiche, ja? Deutsches Wort, das eben dann französisiert worden ist. Dann brauchen wir natürlich gar nicht drüber reden, Elsass. Das ist ja klar, ist ja immer hin und her gegangen zwischen Deutschem Reich und Frankreich. Es ist interessant, dass also Sauerkraut, was in Deutschland jetzt nicht unbedingt so diesen Luxusruf hat, in Frankreich durchaus eine sehr, sehr schicke Sache ist. Vor allen Dingen nach 1870, nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen, sind sehr, sehr viele Brasserien und elsässische Restaurantbesitzer nach Paris gegangen. Und es gibt einige super schicke Bier- und Sauerkrautlokale in Paris, also das Beaufanger oder auch die Brasserie Lipp. Und da gibt es eben ein Choucroute Royal, ja, alles drauf getürmt ist. Ich finde es politisch immer noch ganz interessant. Also Helmut Kohl, der ja gerne seinen, wie heißt das Ding, berühmtes
Saumagen.
Essen, seinen Saumagen mit Kraut aß, hat politisch extrem gepunktet, wenn er die französischen Staatspräsidenten dazu eingeladen hat. Denn für Franzosen war das was Schickes, Luxuriöses, halb Exotisches so zu essen, ja. Machen wir noch ein bisschen weiter, die Exoten, die fremden Küchen.
Sagen Sie mal was zu dem italienischen Einfluss, weil es gibt ja auch die Geschichte, dass eigentlich die französische Küche sehr stark durch Italien, durch Katharina von Medici beeinflusst ist.
Ja, das ist, also wenn Sie es genau wissen wollen, müssen Sie mein Buch kaufen, denn es ist extrem kompliziert. Ich versuche es trotzdem kurz zusammenzufassen. 1533 war es, glaube ich, heiratet Katharina von Medici den französischen Thronfolger. Die Medicis sind das reichste Geschlecht Europas. Sie sind ganz vor kurzem erst adlig geworden, eigentlich nobodies, aber super reich. Das heißt, beim Hochzeitsmahl fahren sie alles auf, was irgendwie kulinarisch möglich ist. Und man staunt wirklich. Also sie haben die ersten Eismacher in Frankreich. Angeblich hat Katharina von Medici auch zum ersten Mal eine silberne Gabel dabei. Also man musste nicht unbedingt mit den Händen essen. All diese Dinge. Katharina von Medici war also auch ein Foodie, wenn man das heute sagen würde. Sie wog 120 Kilogramm später und liebte also gemästete Truthähne, all diese Dinge, Trüffel, Artischocken. Und hat eben auch sich kulinarisch sehr interessiert. Sie ist 2 Jahre durch ganz Frankreich gereist, hat also da kulinarische Entdeckungen gemacht, Kandierer und Zitrusfrüchte, alle diese Dinge. Das ist eine Sache. Die Frage ist, ob das in Frankreich angekommen ist oder nur beim Hof geblieben ist. Ja? Viele sagen, die französischen Kochbücher regieren darauf überhaupt nicht, aber die Königin hat das so toll gegessen. Ich darf kurz ausholen, wir haben ja Gott sei Dank eine Stunde Zeit. Nächster Schritt ist im 18. Jahrhundert, diese berühmte Lexikon, das französische, die Encyclopédie. Und da gibt es einen Artikel über die Küche, und da steht drin, dass die französische Küche von der italienischen beeinflusst ist durch Katharina von Medici. Haben die Franzosen gesagt. Warum? Weil sie gesagt haben, dadurch stehen wir in einer direkten Linie mit den Römern. Die Römer, beste klassische Kultur der Welt, haben das den Italienern weitergegeben, die Italiener haben es uns weitergegeben. Ja, das war der Stand der Dinge im 19. Jahrhundert, chauvinistisch, national, und das geht natürlich überhaupt nicht. Das heißt, die Franzosen seit dem 19. Jahrhundert behaupten, wir sind selbstständig, diese Königin hat halt ihr Zeugs gegessen, aber hat eigentlich nichts mit uns zu tun. Die Italiener wiederum sagen, wir haben die Küche beeinflusst. Es gibt ein paar Speisen, die sind sehr ähnlich. Also Spinat heißt à la Florentine auf Französisch. Dann gibt es eine Zwiebelsuppe, die es auch in der Toskana gibt. Und vielleicht ganz schön auch noch dieses Bœuf Bourguignon hat tatsächlich gewisse Vorläufer in diesem Peposo. Das ist das Pfefferfleisch, das langgekochte Pfefferfleisch mit Wein, das die Bauleute des Doms von Florenz gegessen haben. Aber wollen wir noch kurz die Runde machen mit den ausländischen Küchen machen?
Ja, ja.
Also es geht eben dann weiter. Die weitere Einflüsse der italienischen Küche sind natürlich im Süden. Vor allen Dingen dazu, dass dann nach 1860 Nizza und die Côte d'Azur dazugekommen ist. Es ist pur italienisch. Dann natürlich die korsische Küche. Korsika stand immer unter Genueser Herrschaft. Interessant, wie teuer das alles ist. Also sobald man die über die Grenze fährt, kostet die Pasta doppelt so viel als wie in Italien, was halt eine Spezialität ist. Und dann noch rüber in den Westen, um Biarritz, Perpignan und so weiter, spricht man ja mittlerweile auch wieder katalanisch. Da ist halt eine sehr stark spanisch beeinflusste Küche mit Piment, Espelette und so weiter. Aber ich glaube, die Frage zielt auch auf die Einwanderer. Und das finde ich sehr spannend. Also was mir immer wieder auffällt in Frankreich ist, dass man die Einwandererküche nicht so stark wie bei uns auf eine relativ günstige touristische Halb-Fastfood-Küche begrenzt. Ja? Also wenn man sich in Deutschland umschaut, es gibt sehr, sehr wenige türkische oder griechische Lokale, die es wirklich in die Spitzenliga oder in die teure Liga geschafft haben.
Dafür wird der Döner quasi als deutsches Fastfood inzwischen schon fast
Weil das meiste Dönerfleisch auch aus Deutschland kommt.
Ist, und
die Erfindung des Döners in dieser Art, dass man ihn aufrecht grillt, ist eine deutsche Erfindung. Ja. Der ursprüngliche Döner kam aus Berglammfleisch und wurde über großen Gruben liegend gegrillt und war ein feines Hochzeitsessen in der Westtürkei. Ja. In Frankreich ist das anders. Also die Franzosen sind Leute, die gerne auch intellektuelle Reisen im Kopf unternehmen, die durch ihren Kolonialismus auch eine andere globale Perspektive haben, die Zeitungen haben, wo jedes afrikanische Land und so weiter beschrieben wird. Ich will darauf hinaus, es gibt absolut luxuriöse algerische Patisserien mit riesen Marmorauslagen. Es gibt sehr teure marokkanische Restaurants. Das heißt, man ist dieser ausländischen Küche oder dieser mittlerweile eingemeindeten Küche irgendwie viel spannender, tritt man dem gegenüber. Oder auch Mauritius, diese Inseln und so. Also man kann sich in Paris wirklich durch die ganze Welt durchessen und auch auf feinste Art und Weise. Eine andere Frage ist natürlich noch so die wahrscheinlich klassische Frage eben mit nordafrikanischer Küche. Aber da gibt es eigentlich eine sehr gute, zum Teil auch sehr günstige Struktur. Also gerade in Paris gibt es einige Marktstände, wo also sehr begehrt ist. Ja.
Wir haben ganz viele weitere Hörerfragen unter 0681 65 100.
Wie sieht es bei der französischen Küche aus mit dem Vogelessen? Also ich meine jetzt nicht Hähnchen, ich meine auch Singvögel. Es gibt ja immer noch Länder auf der Erde, wo man sie fängt, und das ist ja gar nicht so gut, finde ich.
Da bin ich vollkommen d'accord mit Ihnen. Wobei die wirklich harten Singvögelfänger sitzen auf Malta, wo es nach wie vor ein Problem mit der EU ist. Frankreich hat sehr, sehr wohl diese Tradition. Es ist aber mittlerweile fast durchgängig verboten.
François Mitterrand hat sich ja Gartenammern servieren lassen.
François Mitterrand hat sich genau, als er todkrank war, als letztes nochmal Ortolane oder Singvögel, die verboten waren, servieren lassen, das letzte Essen seines Lebens. Man verhüllt da den Kopf und isst dann diesen ganzen Vogel mitsamt dem Schnepfendreck und auch diesen Knöchelchen. Hier kommen wir an eine ganz typische Sache. Die französische Küche ist eine Küche mit einer langen Traditionslinie. Es ist auch eine Lernküche. Ja? Französische Köche sind meistens keine Autodidakten, sondern sie übernehmen das und perfektionieren es. Und in dieser Traditionslinie gibt es natürlich einige Speisen, die heute sehr, sehr sauer aufstoßen oder die als politisch nicht mehr korrekt gelten. Das geht ein bisschen los schon mit den ganzen Innereien. Also wenn man in so ein französisches Bistro geht und da die ganzen Schweinegrieben kriegt, dann ist das nicht unbedingt das, was man sich immer erwartet. Das geht mit den Fröschen weiter, mit der Gänseleber weiter. Und natürlich gibt es viele Franzosen, die sagen, also jetzt hier die EU oder diese Leute, die eigentlich nichts vom Essen verstehen aus dem Ausland, wollen uns jetzt vorschreiben, was wir zu essen haben. Trotzdem gibt es weitreichende Tierschutzgesetze in Frankreich. Der Froschfang französischer Frösche ist verboten. Man kann ja diese nach wie vor importieren. Und was wollte ich sagen? Die Singvögel, das ist ganz interessant. Es gibt eine Petition der in Frankreich der besten Spitzenköche, die sagen, das ist ein kulinarisches Erbe, lasst uns doch wenigstens einen Tag im Jahr erlauben, noch bestimmte Simvögel zu essen. Einen Tag, symbolisch, um die französische, diese Kochtradition nicht untergehen zu lassen. Aber daran sieht man, dass das im Wesentlichen untersagt ist.
Frau Schenkel, haben Sie erwähnt, und in dem Buch schreiben Sie, wo diese Kultur eigentlich herkommt, Frösche essen, die kommt vom Fasten.
Frösche essen kommt natürlich vom Fasten. Und es ist eine relativ günstige Speise. Also früher konnte man Frösche oder kann man auch heute noch im Prinzip selber fangen. Also das war nicht wie Wild oder was, wo es ein adliges Jagdrecht gab. Gab es bei uns auch, absolut. Es gibt ein schönes Bild vom Konzil von Konstanz, 15. Jahrhundert, wo also die Marktstände, wo Frösche verkauft werden. Oder auch in ganz Norditalien, Reisfeldern, absolut übliches Essen, sehr, sehr lange gewesen. Mittlerweile, wie gesagt, der Fang von Fröschen in Frankreich untersagt. Die meisten Frösche kommen heute, glaube ich, aus Indonesien und der Türkei. Es ist regional sehr unterschiedlich, aber gerade so Rhonetal, Lyon und so ist es nach wie vor ein ganz typisches Essen auch auf den Jahrmärkten.
Das Interessante war ja, dass man damals Tiere, die im Wasser lebten, quasi als Fastenspeise eingepreist hat. Auch Biber zum Beispiel. Ja. Und dann lese ich bei Ihnen, zu einem Fastenbankett gehörte dann auch schon mal Delfinrisotto und Hecht auf dreierlei Art.
Das ist richtig, genau. Die Fastenregeln wurden ja mit einer Strenge eingehalten, die man sich heute nur noch schwer vorstellen kann. Es gibt ein schönes französisches Wort, es ist der Huguenot, also der Hugenotte, der Protestant, es ist aber auch ein fest verschließbarer Kochtopf, in dem man eben zur Fastenzeit trotzdem Fleisch kochen konnte. Und also es gab wirklich Inspektoren, die liefen durch die Straße und sagen, das ist ein Abtrünniger, der kriegt eine Kirchenstrafe oder auch eine weltliche Strafe. Und man hat natürlich sehr, sehr viel überlegt, was man da machen kann. Wir haben in Bayern ein sehr hübsches Beispiel, vielleicht haben Sie das mal gehört, das ist der Wolperdinger. Das ist ein Mischwesen aus Biber und Fischflossen und irgendwelchen Hörnern und so. Und man hat das wahrscheinlich erfunden, um sozusagen zu sagen, wir montieren jetzt diesem Hasen da irgendwelche Fischflossen an. Und dann ist es halt ein Wasserwesen, dann können wir es essen, ja.
Eine nächste Hörfrage.
Ist der Autor der Meinung, dass in Frankreich Lebensmittel sehr naturbelassen serviert werden, ohne dass sie unter dick gebundenen Soßen verschwinden? Dies würde auch erklären, warum die Franzosen vielleicht schlank sind.
Also ja und nein, worauf die Franzosen absolut stolz sind, ist natürlich die Tradition der Soße. Die Soße ist sozusagen die Leistung des Kochs, ja. Also es gibt ja immer diese Diskussion, ist das Leben, das Lebensmittel der König oder ist sozusagen die Kulturleistung des Kochs das Entscheidende? Die Franzosen finden es wichtig, die besten Lebensmittel zu haben, aber dann eigentlich noch die intellektuelle Leistung des oder die künstlerische Leistung des Kochs. Man muss sagen, die deutsche Mehlschwitze ist durchaus auch als französische Velouté oder als französische Soße da. Aber diese ganz dicken, pampigen Soßen, die teilweise dann in Deutschland daraus gemacht worden sind, die sind sehr selten in Frankreich. Dass Franzosen so schlank sind, hängt eben mit den leichten Soßen zusammen. Es hängt damit zusammen, dass es weniger sogenannte Sättigungsbeilagen, um dieses schöne DDR-Wort zu verwenden, gibt, sondern dass eben eher kleine, leichte Gemüseportionen dazu serviert werden. Und vielleicht nochmal dieses Thema, das ja nicht ganz uninteressant ist, also dieser Bestseller, wie gesagt, warum Französinnen nicht dick werden, sagt, nimm nichts nach beim Essen, mach ein ganz kleines Frühstück, großer Unterschied zu Deutschland. Mach also wirklich nur einen kleinen schwarzen Kaffee und ein kleines Croissant.
Immerhin ein fettes Croissant, ja, muss man ja sagen.
Ja, stimmt, stimmt, aber eben nicht nachnehmen, nur eins. Ja, das ist richtig, genau. Und trink ein Glas Wein zum Essen, unterhalte dich gut beim Essen.
Ist das tatsächlich so gemeint, trinken die jeden Tag ein Glas Wein?
Eigentlich ja. Also es ist Frankreich ist, ich tue natürlich jetzt den Idealfranzosen schildern. Mhm. Es gibt 1000 Abweichungen, ist völlig klar. Aber im Grunde gehört zu einem französischen Mittagessen, gehört ein Glas Wein dazu, ja. Aber sich eben nicht betrinken, weil dieses Mittagessen wird ja auch zelebriert und nachher geht man wieder ins Büro und so. Das kommt ja auch dazu. Und halte die Essenszeiten ein. Es gibt eine französische staatliche Werbung zurzeit, die heißt Ne grignotez pas, nascht nicht. Esst nicht zwischen den Mahlzeiten.
Eine nächste Hörerfrage.
Ich habe gehört, dass Blätterteig entstanden ist, indem ein Kochlehrling einen Teig geknetet hat und dabei Fett bzw. Butter vergessen hat und den versucht hat, nachträglich einzukneten. Inwieweit entspricht diese Geschichte der Wahrheit?
Ja, das ist auch eine generelle Frage. Also kulinarische Geschichten sind selten genau überliefert, weil das natürlich ein Bereich ist, der früher nicht gesammelt wurde, den auch die Autoren, die Schriftsteller, die Historiker nicht so stark wahrgenommen haben. Umgekehrt gibt es natürlich so eine Art Konkurrenzdenken verschiedener Städte, verschiedener Restaurants, zu sagen, wir haben es erfunden. Ja? Das ist immer toll, wenn man sagen kann, wir haben die älteste Sache, wir haben es erfunden. Und dann gibt es auch noch so eine Idee der Renaissance, dass es überhaupt immer einen Erfinder für alles geben muss. Ja? Das ist einfach so aus der Antike übernommen. Der, also wie Noah den Weinbau erfunden hat, so hat halt dieser Koch den Blätterteig erfunden. Es gibt eine Konkurrenzgeschichte, dass der Maler Claude Lorrain den Blätterteig erfunden haben soll. Ich denke persönlich, solche Erfindungen werden unabhängig voneinander von verschiedenen Köchen, Hausfrauen und so weiter gemacht. Aber als Narrativ, um dieses moderne Wort zu verwenden, als Narrativ kommt es halt besser an, das einer Person zuzuschreiben.
Ganz viele WhatsApps haben wir auch bekommen unter 0681 65 100. Hier eine Frage von U. Hollmann. Uns Deutschen wird das Weißmehl madig gemacht. Wir müssen uns durch Vollkornbrot beißen. Wie sieht es mit der Darmgesundheit der Franzosen aus, die das köstliche Baguette Tag aus Tag ein genießen dürfen? Vielen Dank für diese Frage.
Mensch, eine klasse Frage. Die hätte ich mir auch schon mal stellen sollen. Die trifft mich jetzt ein bisschen auf dem linken Fuß, muss ich sagen, weil die einfach super geistreich ist. Also Goethe hat ja schon gesagt, Schwarz- und Weißbrot ist das eigentliche Schibbolett, also das eigentliche Unterscheidungszeichen zwischen Deutschland und Frankreich. Und das, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, Italiener essen ja auch ständig Weißbrot und halten das eigentlich körperlich sehr, sehr gut durch.
Vielleicht hat es dann doch auch die anderen Einflüsse, also der Zeitpunkt des Essens und
der Zeitpunkt des Essens
und wie viel man isst,
wie viel man isst, was man dazu isst, ob man die Sachen mit einer positiven Einstellung isst oder nicht. Aber es ist vielleicht auch ein Zeichen, dass eben Ernährungslehren sehr, sehr wandelbar sind, man ihnen nicht zu sehr trauen soll.
Eine nächste Hörerfrage.
Sind Trüffel, Roquefortkäse und Weinbergschnecken, original französische Küche, kommen alle drei ursprünglich aus Frankreich?
Also Trüffel gibt's, habe ich mittlerweile festgestellt. Ich war also gerade mit meinen Studenten im Piemont, wo es ja die berühmten weißen Trüffel gibt. Trüffel gibt's eigentlich in viel, viel mehr Ecken der Welt, als man denkt. Viele Billigtrüffel kommen heute angeblich aus China. Mittlerweile wirbt Istrien, also Dalmatien, Kroatien sehr, sehr stark mit Trüffeln, aber es gibt auch in Deutschland sogenannte Schiefertrüffel. Die Sache ist die, dass viele Trüffel relativ fad schmecken und halt einige Trüffel Edeltrüffel sind und wirklich toll schmecken. Und da hat Frankreich halt gerade mit dem Périgord eine ganz tolle Zone. Warum in Frankreich? Hängt ein bisschen auch mit der Bewaldung zusammen. Man sagt immer wieder, dass also Eichenwälder ideal für Trüffel sind. Aber es gibt natürlich genauso Trüffel, also gerade im Piemont, in Umbrien. Was früher typisch für Frankreich war, war, dass die Franzosen eben mit Trüffelschweinen gesucht haben. Das ist für mich ein Zeichen, dass die genug Trüffel hatten. Denn das Trüffelschwein frisst ein paar Trüffel. Aber wenn genug da ist, ist ja egal, ja, ob das jetzt jeden fünften Trüffel frisst. Heute werden ja fast nur noch Hunde eingesetzt. Und schön sind auch diese Trüffelsegnungen der Kirchen in den Kirchen. Das ist andere.
Weinbergschnecken und
Roquefort-Käse. Roquefort ist absolut. Es gibt diesen Ort Roquefort, der also große kalkartige, canyonartige Schluchten hat. Und der Geschichte nach hat also ein Hirtenknabe, der herumgeschmust hat, irgendwie seinen Quark da vergessen und nach einigen Monaten hat er den wiedergefunden und der war eben mit Blauschimmel durchzogen. Langer Rede, kurzer Sinn, es ist eine Ziegenrohmilch, die da verwendet, Schafsrohmilch, oh Gott. Jedenfalls eine Rohmilch, die da verwendet wird und ich habe mir das ja auch angeschaut und es gibt eben riesige Kavernen, riesige Höhlen in Roquefort, wo das reift. Roquefort kann nur in Roquefort hergestellt werden. Die Milch kann allerdings auch aus Korsika zugeliefert werden. Und Schnecken haben wir alle gegessen früher. Das ist genauso in Deutschland gegessen worden. Berühmt waren zum Beispiel bis ins 19. Jahrhundert die Ulmer Schnecken, die also auf der Donau bis nach Wien geliefert worden sind. Auch so eine Sache. Also die Franzosen essen Sachen, die man früher überall gegessen hat. Wir haben das irgendwie abgeschafft, weil wir einen gewissen Ekel vor bestimmten Dingen haben. Die Franzosen haben halt kulturell so weitergemacht. Aber sie haben natürlich das Schneckenessen zu einer besonderen Delikatesse erhoben, wobei schicke Schnecken sind ab dem 19. Jahrhundert. Es gibt diesen Starkoch Karem, der hat also für den russischen Zaren gekocht, als der in Paris war. Und angeblich hat der dem Zaren Schnecken vorgesetzt und damit ist es in der Spitzenküche angekommen.
Roquefort ist übrigens aus Schafmilch gemacht.
Schafmilch, bei
Wikipedia mal geguckt.
Richtig, Entschuldigung.
Eine nächste Frage.
Wie wurde das Wissen um gutes Essen und vor allem um das Zeremoniell vermittelt und transportiert, bevor es Kochsendungen gab?
Das ist sehr, sehr schön. Das ist tatsächlich ein großes Thema. Ich glaube, es wurde in gewisser Weise auch durch die Literatur vermittelt. Also wenn man die großen französischen Romanciers liest, Flaubert, Maupassant, Balzac, Zola, es ist erstaunlich, wie viele Essszenen es da gibt. Das ist natürlich im heutigen journalistischen Sinn schön. Die Leser haben sozusagen was über die schicksten Restaurants von Paris erfahren. Also so ein bisschen Gossip war das auch. Aber ein großes Thema ist natürlich auch immer die soziale Stellung. Ja, also ich habe in meinem Buch geschrieben, sage mir, wo du isst und ich sage dir, wer du bist. Und gerade in diesen Romanen hat man das sehr, sehr häufig. Jemand, der jetzt aus einer sozialen unteren Schicht kommt, nicht so gesellschaftlich sicher ist, betritt zum ersten Mal ein Pariser Restaurant und schaut dann irgendwie die tollen Frauen, die da rumsitzen und so weiter. Und also es wird sehr ausführlich beschrieben, wie eigentlich das zeremoniell richtig ist. Das ist eine Sache. Dann gibt es eine sogenannte gastronomische Literatur in Frankreich. Das ist vor allen Dingen Briard Savarin, die Physiologie des Geschmacks. Und in dieser Literatur wird also ausführlich eigentlich die Kunst des Gastgebers und auch die Kunst des Gastes beschrieben, wie man sich richtig benimmt, wie man Eier aufköpft, wann man kommen sollte, wann man gehen sollte, wie man sich unterhält. Also so das, was wir in Deutschland Knigge nennen, ist in Frankreich sehr verbreitet gewesen. Und ansonsten natürlich auch in der privaten Erziehung. Also ich stelle schon fest, dass diese Höflichkeitsformeln in Frankreich nach wie vor sehr, sehr stark eingehalten werden. Es gibt so einen hübschen Aufkleber, wo immer steht so un café 4 Euro, bonjour un café 3 Euro, bonjour monsieur un café 2 Euro, bonjour monsieur un café s'il vous plaît 1 Euro. Ja? Und das, oder ich habe noch in keinem Land so viele Menschen erlebt, die einem lächelnd zuwinken, wenn man mit dem Auto vor dem Zebrastreifen hält und sie rübergehen lässt. Also das wird in der Schulerziehung auch. Das sind Sachen, ja, die.
Sie haben eben die Literatur erwähnt oder auch die Philosophen, die geschrieben haben. Was hat es denn mit der Madeleine auf sich? Also das Gebäck hat ja was mit einem polnischen Exilkönig zu tun, der auch hier um die Ecke in Lothringen das Sagen hatte, habe ich aus Ihrem Buch gelernt.
Naja, das ist Nancy, Stanislas Leszczynski, der also polnischer König war und eben dann in einem großen politischen Deal Lothringen bekam, weil der damalige Lothringer Fürst dann Maria Theresia geheiratet hat und deutscher Kaiser wurde. Wie auch immer, dieser Fürst hat Lothringen bekommen, er war ein absoluter Gourmand und Feinschmecker, hat über 20 Jahre, glaube ich, in Lothringen regiert, sehr wohltätige, sozial aufgeschlossene Regierung. Und ihm verdanken wir so einige kulinarische Sachen. Wenn man heute durch Nancy läuft, dann ist überall Stanislas, also Döner Stanislas und Bonbon Stanislas und so. Und die Madeleine, eines der französischen Vorzeigegebäcke, soll auf ein Problem zurückgehen, das also sein Koch, sein Pâtissier gekündigt hat oder über Nacht verschwunden war. Und dann halt so eine Kammerzofe einfach ein Rezept ihrer Mutter gemacht hat, nämlich diese nach Dotter und nach Zitronenschalen duftenden Madeleines, die ja ein bisschen aussehen wie eine Pilgermuschel. Und angeblich hat der König eben dann gesagt, okay, das nennen wir jetzt nach dieser Dienerin, also die eben mit Madeleine mit Vornamen hieß. Madeleine sind sehr, sehr populär in ganz Frankreich. Früher war es so, wenn man mit dem Zug in Nancy hielt, waren also lauter Verkäuferinnen ambulante, die also diese Madeleines verkauft haben. Und bei Proust gibt es eben eine Kindheitserinnerung. Der liegt ja immer so ein bisschen krank im Bett und dann kriegt er eben einmal einen Kräutertee und diese Madeleines und fühlt sich dann auf einmal eben völlig in die geborgene Atmosphäre seiner Kindheit versetzt. Also eine schöne literarische Erinnerung. Nichts schmeckt ja so gut wie das, was wir als Erinnerung aus unserer Kindheit haben. Ja.
Eine nächste Frage.
Wie ist die französische Küche nach den heutigen Ernährungsrichtlinien einer gesunden Ernährung einzuordnen? Nach meiner Einschätzung, wenn ich an Croissants und Ähnliches denke, ist sie doch sehr fettreich.
haben wir eben schon mal angedeutet.
Ja, das ist durchaus spannend. Aber wie gesagt, das Gegenargument sind halt diese vielen schlanken Menschen, die durch die französischen Städte laufen. Also ich glaube, dass eben dieses strikte Einhalten der Mahlzeiten, ja, also das Frühstück, ein kleines Frühstück, dann regelmäßig Mittagessen, dann gibt's noch so nachmittags, aber nicht im Öffentlichen, sondern privat noch so eine kleine Praline oder irgendwie ein winziges Stückchen Kuchen. Und dann die Abendmahlzeit, also die regelmäßigen Mahlzeiten, das sagen ja viele Diätrichtlinien, dass das eigentlich eine der wichtigsten Sachen ist. Dazwischen aber konsequent nichts essen, sodass man der Magen eben auch Zeit zum Verdauen hat. Das ist eine Sache. Eine andere Sache, die ich glaube, ist halt dieses Aufteilen der Mahlzeit in eine Art Trennkost, würde ich sagen. Also verschiedene Gänge, und das ist ja üblich in Frankreich, führen halt auch dazu, dass, mal ganz simpel gesagt, dass der Appetit steigt, dass man dadurch auch mehr Speichel entwickelt. Man sagt ja auch, vielleicht ein bisschen unappetitlich, je mehr man einspeichelt, desto besser verdaut man. Also dieses, dass man sozusagen durch diese Aufteilung in verschiedene kleine Gänge eigentlich alles mit Appetit isst. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Angelegenheit. Und ansonsten gibt es halt im Durchschnitt einfach mehr gesundes, unbehandeltes Fleisch, doch mehr Gemüse von kleinen Bauern und eben auch nicht so stark diese großen, schweren Beilagen, die wir häufig in unserer Küche kennen.
Martin Rees hat uns geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Wenn Monsieur Macron und Frau Merkel gemeinsam und beruflich bedingt speisen, wie unterscheidet sich die Speisekarte in Paris von der in Berlin und Brüssel bzw. New York? Fragt Martin Rees.
Naja, da gibt's natürlich mittlerweile auch Bücher über die Küche des Élysée-Palastes, wo das ja immer ein Staatstheater, also ich glaube, fast jeder Franzose weiß, wer Koch im Élysée-Palast ist. Also nicht mal ich weiß, wer der Koch von Frau Merkel ist, wenn es denn überhaupt einen Privatkoch gibt und nicht einfach die Bundestagskantine. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was im Einzelnen gegessen wird. Man muss mittlerweile sagen, dass natürlich auch in Deutschland seit einiger Zeit Spitzenköche herangezogen werden, um ausländische Staatsgäste zu bewirten. Aber ich kann mich erinnern, ich glaube, es war der Bundespräsident Richard Weizsäcker, der also damals sensationellerweise gesagt hat, in deutschen Botschaften sollte man eventuell auch deutschen Wein vorrätig halten und nicht nur französischen Wein. Ja? Aber es gibt schon riesige Mentalitätsunterschiede. Also in Frankreich ist es eine Ehrensache, wenn ein Staatsgast kommt, dass ihm eben auch das volle französische Speisezeremoniell präsentiert wird. Es gab da teilweise auch schon richtige Auseinandersetzungen, also 40 Jahre, was war denn das, 40 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg oder so etwas, also wo also wirklich die deutschen protokollarischen Stellen dann gesagt haben, das können wir unseren Abgeordneten oder was nicht, unserem Volk nicht vermitteln, dass so luxuriös gegessen wird. Wir müssen das etwas reduzieren. Also da gibt es durchaus Gegensätze, die sich eigentlich in letzter Zeit etwas einebnen. Wir haben jetzt auch ein bisschen kürzere Esser in Frankreich, ja.
3 Minuten haben wir noch, gibt uns die Gelegenheit noch vielleicht vorauszuschauen. Harald Heinz fragt dazu zum Beispiel, die Bretagne hat erhebliche Probleme durch überdüngten Boden in der Landwirtschaft und durch Schweinezucht und vermutlich kommen auch dort Antibiotika auf den Acker. Inwieweit lässt sich der Franzose dadurch seine heile Welt des Genusses stören oder geht das im Genussrauschen unter, fragt Harald Heinz.
Das ist auch eine sehr schöne Frage. Also ich stelle immer wieder fest, dass natürlich in den Zeitungen das mittlerweile auch sehr, sehr stark dargestellt wird. Es gibt ja auch diese Agrarrebellen, Beauvais zum Beispiel, der auch in den McDonald's-Markt mal etwas demoliert hat. Also das Bewusstsein ist da, aber im Grunde ist die generelle Stoßrichtung der Franzosen jetzt nicht so stark im eigenen Land, sondern eher gegen die Malbouffe, also die schlechte Ernährung, die eben stark teilweise mit der EU verknüpft wird, teilweise natürlich auch mit dem absoluten kulinarischen Gegenpol, mit den USA und ihrer Fastfood-Tradition. Genussrauschen, ja, würde ich sagen, für viele Leute, ja, schönes Wort.
Wenn wir jetzt vorausgucken, was würden Sie sagen, bleibt diese französische Kochkultur, über die wir jetzt gesprochen haben, bleibt die so unangefochten, wie sie ist, oder wird sie jetzt auch herausgefordert? Kulinarikexperten gucken ja auch zum Beispiel nach Spanien und Dänemark, anderswohin.
Sie ist schon längst herausgefordert durch den globalen Tourismus, der entdeckt hat, dass man überall toll essen kann und dass es nicht unbedingt jetzt speziell französische Küche sein muss. Das heißt, sie ist mittlerweile eine unter vielen, aber durch diese sprachliche Prägung, da kommt keiner ran. durch die Sprache beherrschtes Frankreich, durch den Michelin, das ist die letzte Instanz, durch die Spitzenköche auch Frankreichs, die, das nimmt man vielleicht in Deutschland nicht so wahr, aber global unheimlich viel unterwegs sind. Also alle diese großen Köche haben ihre Kochschulen in China, in Japan, in den USA. Eine Kochausbildung beim Cordon Bleu in Frankreich zu machen, ist nach wie vor verpflichtend. Das heißt, die ganzen Rahmenbedingungen, die ganze Auffassung, wie man eine große Küche strukturiert, da kann keiner an Frankreich vorbei. In Frankreich selber ist die Spitzenküche für die Einheimischen etwas auf dem Rückzug. Das ist zu teuer, das ist zu ausländisch, das ist mir ein bisschen zu abgedreht. Was sehr populär ist, ist eben die sogenannte Bistronomie. Also dass Köche, die in Top-Restaurants gelernt haben, sagen, okay, wir ziehen uns auf ein kleines Bistro, also ein eher volkstümliches Lokal zurück. Wir haben dort eine reduzierte Speisekarte, 2, 3 Gerichte, einen Fixpreis. Wir haben eine schöne, moderne, auch das ist toll, also die Inneneinrichtung Frankreichs. Und das ist eigentlich das, wo man die Franzosen eher antrifft und was ich auch empfehle, dahin zu gehen, Bistronomie.
Dankeschön, Peter. Das Buch heißt Vive la Cuisine, Kulturgeschichte der französischen Küche, bei C.H. Beck erschienen. Jeweils ein Exemplar geht an Gilbert Jeck aus Saarlouis, Gisela Franke aus Spiesen und Bodo Geisinger aus dem Mandelbachtal. Kommende Woche bleiben wir in Frankreich. Bei Jochen Marmet wird Romy Straßenburg zu Gast sein. Ihr Buch trägt den Titel Adieu Liberté und sie beschreibt darin aus ihrer Sicht die politischen Umwälzungen, die sich in Frankreich und Europa ergeben haben. Sie fragt, ob es so etwas wie eine europäische Identität gibt oder ob das nur eine schöne Illusion der politischen Eliten ist. Straßenburg ist 1983 geboren und schreibt, viele Menschen, vor allem in Ländern wie Spanien, Italien oder Portugal, haben das Gefühl, abgehängt zu sein. Und diese Abgehängten muss man wieder an Bord nehmen. Darum geht's kommende Woche. Ich bin Kai Schmieding. Danke herzlich fürs Zuhören. Tschüss.